37. Mitten in der Nacht stand Jakob auf, nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine 11 Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabbok. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob: Lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? Fragte der andere. Er antwortete: Jakob. Er aber sagte: Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihn: Sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur: Warum fragst du? Und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Wir bleiben noch einen Moment still und lassen den Text auf uns wirken.
Menschen begegnen dem lebendigen Gott. Heute die erste von 4 Geschichten, die wir uns auch in den nächsten Wochen anschauen wollen, wo Menschen aus dem Alten Testament, dann auch aus dem Neuen Testament wirklich dem lebendigen Gott begegnet sind. Und wir möchten auch mit diesen alten Geschichten neu auf die Spur kommen, wie Gott uns heute begegnen kann und auch Geschichten finden, in die wir uns bergen können, wo wir uns auch mit unseren eigenen Gotteserfahrungen vielleicht hineinflüchten können. Wenn ich von dem lebendigen Gott spreche, dann bedeutet das für mich vor allem 2 Dinge. Zum einen sind Christen davon überzeugt, dass derselbe Gott, der sich damals dem Jakob entgegengestellt hat, sich ihm offenbart hat, derselbe Gott ist, der sich in Jesus gezeigt hat, der mit seinem Geist bei uns ist und der heute genauso lebendig ist wie damals. Mit ihm ist immer zu rechnen. Und zugleich die zweite Komponente mit dem lebendigen Gott meine ich, dass Gott uns immer auch ein Stück weit fremd bleiben wird, bei allem, was er sich von uns gezeigt hat. So hat Gott es ja in den 10 Geboten gesagt, ihr sollt euch kein abschließendes Bild zu machen. Zu sagen, so ist nun Gott, jetzt kann ich dich endlich in meine Tasche packen. Und gerade diese spannende Geschichte, mysteriöse Geschichte vom Kampf des lebendigen Gottes mit Jakob an dem Fluss Jabbok, ist eine Geschichte, in die man sich hineinfinden kann. Und eine Geschichte erstmal, die ganz, ganz viele Fragen aufwirft. Ich hoffe, dass du, ich weiß nicht, wo du persönlich im Glauben stehst, ob du schon lange mit Gott unterwegs bist oder ob du ihn vielleicht gerade am Suchen bist, ob du noch fragst, Herr, soll ich dir vertrauen? Es ist ganz egal, wo du heute mit Gott stehst, für jeden ist für uns etwas dabei heute. Und wenn ich an Bibelworte und Geschichten herangehe und ich habe jetzt 4 Wochen, geht diese Geschichte schon schwanger mit mir, ist es eine Geschichte, die ist sowas von spannend und auch erstmal sperrig und klotzig. Ich habe so ein paar Fragen, vielleicht sind das auch Fragen, die dich beschäftigen könnten, wenn du eine Geschichte liest. Wie kann man denn als Mensch bitte schön mit dem lebendigen Gott kämpfen? Und was heißt das denn, dass der Jakob gewonnen hat in diesem Kampf, wenn da gar keiner sportlich gesehen gewonnen hat? Der geht lediert vom Platz. Wie kann man das deuten? Wer ist überhaupt diese mysteriöse Gestalt, dieser Isch im Hebräischen, ein Jemand, ein Mann? War das Gott oder ein Bote, ein wahrer Mensch oder, wie die antiken Geschichten sagen, ein Flussdämon? Und überhaupt ist ja Gott sehr sperrig in dieser Geschichte. Denn Gott ist in dieser Geschichte zugleich derjenige, der Jakob verwunden wird und der ihn segnen wird. Beides, aha. Gott ist verhüllt, er gibt seinen Namen noch längst nicht zu erkennen, aber er segnet ihn und er gibt ihm etwas von sich zu erkennen. In dieser Geschichte begegnet Gott dem Jakob sowohl als Feind und auch als sein größter Freund. Und nun gibt es viele Menschen und auch Bibelausleger, die sagen, diese Geschichten sind total veraltet, sie gehören in eine alte Geschichte, in alte Zeiten von veralteten Gottesvorstellungen. Und dann räumt man die aus der Bibel aus und man macht sich seinen Gott nach seinem Bilde. Und das Problem ist, wenn wir diese spannungsvollen Geschichten, die bewusst so in der Bibel stehen, die Jakob so erlebt hat und die auch die Menschen, die sie uns weitergegeben haben, bewusst überliefert haben, wenn wir sie aus der Bibel herausstreichen, dann wirst du keine Geschichte mehr finden, in die du dich hineinflüchten kannst, wenn Gott dir auf einmal fremd wird. Und deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen in diese Geschichte, in der es ganz dunkel ist am Anfang in der Nacht und an der am Ende aber die Sonne aufgeht, und uns mit hineinnehmen in diesen Kampf und auch in die Kämpfe, die wir vielleicht, die du mit Gott kämpfst. Drei Impulse. Ein erster. Jakob erlebt hier die Nacht seines Lebens, in denen er ganz alleine mit einem Gott ringt, mit dem Gott ringt, der ihm zutiefst fremd ist. Ich möchte erstmal über die Nächte nachdenken, in denen wir allein mit dem uns fremden Gott ringen. Hier heißt es ja zu Beginn, mitten in der Nacht stand Jakob auf und brachte seine Familie und die Herden an einer seichten Stelle über den Fluss Jabok. War völlig normal zu der Zeit, dass man in der Hitze nachts reiste auch. Aber hier haben wir jetzt eine Nachtgeschichte vor uns. Und es ist erstmal keine gute Nachtgeschichte, sondern hier geht es jetzt richtig zur Sache. Die Nacht ist die Zeit, in der noch sehr vieles dunkel ist, in dem man, womit man kämpft, noch nicht sehen kann, wo vieles noch nicht klar ist, wo auch nicht klar ist, wie handelt denn Gott in dieser Geschichte. Der Dichter Jochen Klepper, der auch im Nationalsozialismus lebte, hat in seinem schönen Adventlied »Die Nacht ist vorgedrungen« diese schöne Zeile geschrieben, »Noch manche Nacht wird im Scheinen über Menschenleid und Schuld«. Und hier haben wir diese Nachtgeschichte. Am Ende, am frühen Morgen wird es heißen, es ging die Sonne über Jakob und seinem Leben auf. Halleluja, so ist das. Aber erst einmal geht es durch die Nacht. Und das heißt hier ganz bewusst, es gibt diese Nächte, und die kennst du vielleicht auch aus deinem Leben, wo du etwas ganz alleine mit Gott durchringen musst, wo du nicht vertretbar bist, dass du nicht delegieren kannst an deine Freundin, an deinen Partner, an die Gemeinde, wo du auch nicht ChatGPT fragen kannst, wie geht's mir gerade, was soll ich jetzt tun? Sondern wo du ganz alleine mit Gott bist. Und das heißt in der Schöpfungserzählung, Gott hat den Tag geschaffen und auch die Nacht. Und es gehört zu der Würde und zu der Ehre auch von unseren Nächten, dass wir vor allem in der Nacht unsere tiefen Kämpfe mit Gott auskämpfen. Warum? Weil wir am Tag so beschäftigt sind. Mit unserem Business, mit den Dingern, die wir durchziehen. Und es gibt in jedem Leben von uns gibt es diese Nächte, wo du ganz allein, unvertretbar, mit Gott ringen wirst und darfst. Das ist deine Würde als Mensch, vertretbar vor Gott, nicht für andere. Die größte Anfechtung unserer Zeit, in der wir leben, der Zeit der medialen Dauerbeschallung ist, das sagen auch Experten, man muss sich heute nicht mehr mit sich selber beschäftigen. Du kannst ein Leben lang verbringen mit Netflix, mit Podcasts, und ich möchte dich einladen und bitten, im Namen des lebendigen Gottes, dass du dir Zeit nimmst für die Nächte deines Lebens und dich nicht weiter betäubst, sondern dass du die Fragen, die in deinem Herzen sind, die Kämpfe, mit denen auch du zu kämpfen hast, dass du sie zulässt, denn Gott hat Gutes für dich vorbereitet. Hier geht es um die Nacht erstmal von Jakob, einem der Erzväter Israels, Abraham, Isaak, dann kommt Jakob. Kurzer Abriss über sein Leben, zweiter Zwilling, sein älterer Bruder war Esau, wurde seinen Eltern Isaak und Rebekka geschenkt. Und von Anfang an war das ein tiefes Herzensanliegen irgendwie von Jakob. Er wollte Gottes Segen irgendwie bekommen. Und Segen bedeutete für die Menschen damals, ich will gesund bleiben, ich will viel Land bekommen, ich will Kinder bekommen, einen Partner haben. Wahrscheinlich die Wünsche, die 95% unserer Gebete irgendwie auch ausmachen. Bei einem sehr oberflächlichen Glauben erstmal. Und ich meine das nicht wertend, meine Gebete sind oft auch so. Und ein Wesenszug von Jakob war aber, dass er das, was eigentlich nur Gott tun kann, dass Gott sein Licht über uns leuchten lässt, dass er das erzwingen wollte. Den Segen Gottes eigenmächtig in die Hand nehmen. Und somit wird er ganz schnell auch zum Betrüger, nämlich dass er seinem ältesten Bruder, dem älteren Bruder, dem Esau, seinen Hunger ausgenutzt hat und gesagt hat, du hast gerade Hunger, verkauf mir dein Erstgeburtsrecht. Er hat die Not von anderen Menschen ausgenutzt. Und dann seine größte Sünde, dass er sich an seinem Vater vergeht, bildet noch einen Komplott mit seiner Mama, dass sie ihren Vater betrügen, nämlich dass er sich ausgibt um den Erstgeburtssegen und dass er, als der Isaak ihn fragt, wer bist du, sagt, ich bin Esau. Und dann sagt er sogar noch, das schwöre ich dir bei dem lebendigen Gott. Er spannt Gott, den lebendigen Gott, vor den Karren, damit sein Leben gelingen kann. Und was passiert, wenn man sowas tut, wenn man fies ist, wenn man lügt? Der Esau ist zu Recht stinkig und er sagt, mein Freund, wenn der Papa tot ist, ich werde dich umbringen. Und dann sagt die Mama, die ja mit dabei war, sagt, oh, der ist sauer. Geh mal eine Weile zu meinem Verwandten nach Mesopotamien, zu meinem Onkel Haran, bis der sich abreagiert hat und dann kommst du wieder. Geh mal eine Weile. Aus der Weile werden 20 Jahre. Er wird seine Mama nie wiedersehen. In der Ferne erlebt er, wie er selber, der andere betrogen hat, zum Betrüger wird, betrogen wird von Laban. Der hat ihm nämlich auch seine Töchter untergeschoben. Und er bekommt nun die Folgen auch seines Handelns zu spüren. Und zugleich hatte bei diesem Weg, der so schief und krumm war, hatte Jakob ja schon eine wunderbare Nacht mit Gott. Einmal, als er auf der Flucht war zu seinem Onkel, da begegnete ihm diese Himmelsleiter. Die Himmel und Erde verbinden sich. Und Gott sagte ihm, Jakob, ich werde so mit dir sein, wie ich mit dem Abraham war, deinem Urgroßpapa, und mit deinem Papa Isaak. Und ich werde dir dieses Land, aus dem du gerade fliehst, das werde ich dir geben. Und du wirst so viele Nachkommen haben, wie hier Staub und Sandkörner sind. Ich werde mit dir sein und keines meiner Versprechen werde ich fallen lassen. Eine ganz tolle Nachterfahrung, oder? Mit diesem Segen ging er ins Leben und Gott schenkte es, dass er auf seinen krummen Wegen bei seinem Onkel Laban zu Reichtum kam. Er heiratete zwei Frauen, noch Nebenfrauen, ob das immer so angenehm war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er viel Stress gehabt. 11 Kinder, Riesenbesitz. Und dann kam wieder dieser Moment, wir wissen nicht wann, in der Mitte seines Lebens, spielt diese Geschichte zwischen 40, 50 Lebensjahren, sagt Gott zu ihm, Jakob, geh zurück in das Land, was ich dir versprochen habe, ich werde es dir geben. Und er gehorcht Gott, muss sich loslösen, auch keine einfache Geschichte. Und so ist er nun zurück, er muss zurück, woher er geflohen ist, in das Land, wo der Esau noch lebt. Und dann so steht er am Jabbok, das ist ein kleiner Fluss, Nebenfluss des Jordan, kurz bevor er in das verheißene Land gehen soll, was Gott ihm geschenkt hat. Aber er wird nicht freundlich begrüßt. Seine Knechte sagen ihm, dein Bruder Esau kommt dir schon entgegen. Und nicht mit Willkommenspaketen, sondern mit 400 Soldaten. Zu Recht würden wir sagen, ja, Jakob, jetzt wirst du das bekommen, was du angerichtet hast in deinem Leben. Und kurz bevor wir diesen Kampf mit Gott haben, kapituliert Jakob vor Gott und seine Ängste kommen hoch. Er spürt, er kann nun seinem Leben und auch seiner schiefen, krummen Seite nicht mehr ausweichen. Er muss sich ihr stellen, kann nicht mehr abhauen, nicht mehr zu irgendjemandem. Er ist unvertretbar, er muss selber sich seinem Leben stellen. Und dann probiert man noch seine Sicherungsmechanismen. Er schickt 1000 Geschenke vorab, um seinen Bruder zu beschwichtigen. Weiß nicht, ob das funktioniert. Und er teilt seine Herden auf, damit, falls der Esau ihn platt macht, nur die Hälfte platt macht. Und trotzdem, er hat eine Scheißangst. Und dann steigen wir in diese Geschichte ein. Und dann wird es Nacht. Und er braucht jetzt diese Nacht, um alleine mit Gott sein Leben durchzukämpfen. Und dann heißt es hier, und das ist ja sehr spannend, erstmal verhüllt, ein Mann heißt es. Du kannst aber sagen, irgendjemand kam und fang auf einmal an, mit ihm zu kämpfen, zu ringen. Und der ist verdammt stark. Im Hebräischen, die meisten Bibel haben das sehr schwicht gemacht, er hat mit ihm gerungen. Nein, heißt es, er wollte ihn zu Staub machen. Und bei diesem Kampf jetzt, mit diesem Mann geht es um Leben oder Tod. Die ganze Nacht am Kämpfen, am Ringen. Was passiert hier mit Jakob? Jakob, er wird es ja später auch so deuten, ich habe Gott begegnet. Wir könnten ja erstmal, und er macht also, in dieser Nacht wird nicht nur sein Hüftgelenk zerbrochen, sondern auch sein Bild von Gott. Bisher war Gott derjenige, der ihn gesegnet hat, das wird auch weitergehen. Und der auch anscheinend alle schiefen, krummen Wege auch noch mitgesegnet hat. Und in dieser Nacht merkt er, das Leben geht nicht so weiter. Und er begegnet Gott auf eine völlig neue, ihm bisher fremde Art und Weise. Ein Gott, der die Boxhandschuhe anzieht und der den Jakob nicht davonkommen lässt. Für mich deute es so, hier begegnet ihm nun der heilige Gott und der auch sagt, Mensch Jakob, ich habe dich von Herzen lieb, aber deine Lügerei, deine Stinkerei, deinen Vater verletzt hast, deinen Bruder, du hast sau viel Leid in das Leben von zig Menschen gebracht, davon lasse ich dich nicht los und zwar, weil ich dich von Herzen lieb habe. Und so ist das ja manchmal, wenn Gott uns, wenn wir dem lebendigen Gott mit, auch mit unseren Fehlern, mit unseren Versäumnissen entgegenstehen würde. Wer von uns könnte in seiner Gegenwart bestehen? Wenn Gott all das tun und unterlassen, was wir getan haben, auf unser Haupt einfach zurückfallen lässt, ja, dann wären wir wirklich wie Staub. Und so kann man Gott auch kennenlernen. Gott selber stellt sich ihm entgegen. Gott konfrontiert ihn mit seinem Leben, komme ich gleich noch zu, mit seiner betrügerischen Seite, um diese Seite zu heilen. Und ich möchte dich an dieser Stelle fragen, wie sahen vielleicht in deinem Leben oder wie sehen gerade die Nächte deines Lebens aus, in denen Gott dir richtig fremd wird? Mancher kann das so erleben wie der Jakob, dass du ein Leben lang geflüchtet bist von manchen Sachen, dass du auch schiefe und krumme Dinger gemacht hast, aber du wirst dich irgendwann ihnen stellen müssen. Gott lässt uns da nicht vom Haken, weil wir verantwortlich sind. Und aller spätestens, wenn unser letztes Stündlein geschlagen hat und wir vor dem lebendigen Gott stehen, werden wir diesen Kampf mit Gott ausfechten müssen. Wie schön, wenn man das schon in diesem Leben tun darf. Es kann dir aber auch vielleicht gehen wie einem Abraham, der als Verheißung seines Lebens den Isaak bekam, das größte Geschenk. Und auf einmal hörst du eine Stimme, die sagt dir, gib diesen Sohn wieder her. Und du fragst dir, kann das Gott sein? Oder würden wir eher sagen, nee, das kommt vom Teufel. Nee, es kommt von Gott. Aha, spannend. Ganz viele Ausleger sagen ja, er hat hier mit einem Wüstendämon gekämpft, wie man sich den so damals vorstellte. Das Bibelwort sagt aber selber, nein, es war Gott. Jakob deutet das so, komme ich gleich noch drauf. Wir drücken ja auch vieles gern schnell irgendwo hin. Aber warte mal ab, ob nicht dir der lebendige Gott in deinen Kämpfen begegnet. Wie viele erleben es, dass dir etwas genommen wurde, was dir lieb war. Ein Mensch ist verstorben, viel zu früh. Deine Nacht könnte sein, dass du auf einmal eine Krankheit bekommst. Du betest, dass Gott sie dir nimmt, aber Gott behält sie dir wie dem Paulus, den Stachel im Fleisch. Und du fragst dich, Herr, wie soll ich damit weiterleben? Du erlebst, dass dich ein Mensch verlassen hat, aufs Tiefste verletzt hat. Und du fragst dich, Gott, wie konntest du das zulassen? Du hast Kinder verloren, ungeboren vielleicht oder im Leben, was weiß ich. Oder du erlebst eine Wegführung, du dachtest, dein Lebensweg würde auf eine andere Spur gehen. Gott hat diesen Weg aber nie so geebnet, das Leben hat dir anderes gegeben. Und dann haben wir unsere Nächte und dann sind wir am Ringen und am Kämpfen und am Fragen und am Beten und am Weinen und am Heulen und am Weglaufen und so soll es um Gottes Willen sein. Und das ist meine erste Ermutigung für dich, wenn du Nächte erlebst. Sie gehören zum Glaubensleben selbstverständlich dazu und die Bibel ist voll von ihnen. Die Nächte, vielleicht auch Monate, wo wir fragen, Herr, warum, Gott, lässt du das zu? Wie lange noch soll ich das aushalten? Und das Schlimmste ist, dass in vielen unserer modernen Liedern, wir drängen diese Fragen alle weg und darum fühlen sich auch viele heimatlos in den Kirchen und Gemeinden, weil diese Fragen des Lebens nicht mehr vorkommen. Und wir drücken die Bibelgeschichten weg. Was sollen uns diese alten Geschichten sagen? Und dabei sprechen sie oder können sie das offenbaren, die Kämpfe, die wir durchmachen. Und jetzt das Schönste, Jesus, Gottes Sohn selber, hat doch diese Nacht am Jabbok erlebt, als er im Garten Gethsemane war. Ein ganzes Leben schildern uns die Evangelien, er war zutiefst vertraut mit Gott, er wusste, was sein Weg war. Gott war ihm vertraut und auf einmal kurz vor seinem Kreuz ringt er und betet und kämpft mit Gott her, wenn es möglich ist, lass diesen Weg an mir vorübergehen. Er hat mit Gott gerungen, gekämpft. Es war nicht einfach und Gott begegnet ihm als der total fremde Vater, nicht als der Bekannte. Und Jesus selbst hat diese Kämpfe mit und für uns durchrungen. Halleluja. Was passiert in diesen Nächten? Dass wir hoffentlich unsere Wurzeln tiefer in dem lebendigen Gott schlagen und nicht an unser Bild von ihm. Auch das gehört zum liebevollen Wesen Gottes, dass die Nächte unseres Lebens uns tiefer an sein Herz bringen, dass sie uns frei machen von den Götzen, von den Sicherheiten, die wir so gerne alle anbeten, damit wir es wirklich mit dem lebendigen, liebevollen Gott zu tun haben, der sich uns offenbart hat. Ein zweiter Gedanke. Diese Geschichte ist uns überliefert unter anderem, damit wir lernen, lass den Gott nicht los, der eine Schwäche hat, gezeichnete Menschen zu segnen. Jetzt heißt es weiter, als der andere, wird immer an der andere, ganz spannend, sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, den Nervus ischiaticus heißt das, und er hat sein Leben lang, von da an konnte er nicht mehr richtig laufen. Das hat ihn sein Leben lang an die Nacht erinnert. Und dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Dieser andere, der Bote Gottes, bleibt verborgen noch, gibt sich nicht zu erkennen. Aber Jakob sagte, ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht weiter segnen wirst. Wer ist also dieser andere? Und wir sehen in dieser Geschichte, die kann man nicht genug kauen, dieser andere bekommt Stück für Stück ein kleines Gesicht, gibt sich zu erkennen. Am Ende wird Jakob sagen, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Nicht den Teufel. Auch nicht meine inneren Kämpfe, auch wenn die dazugehören, sondern es war Gott, der mir hierin begegnet ist. Der erste Ausleger im Alten Testament ist der Prophet Hosea selber, Hosea 12, Vers 4. Im besten Mannesalter rang, kämpfte Jakob mit einem Engel, mit einem Boten Gottes. Denn keiner kann dem lebendigen Gott wirklich begegnen. Dafür brauchen wir Boten. Und er siegte, und dann heißt es auch beim Hosea, er weinte und er flehte diesen Boten Gottes in dieser Nacht an. Es war also ein Bote Gottes, er wird nicht geschildert, wie er aussah, ist auch völlig egal, er erfährt auch noch nicht seinen Namen. Aber Jakob kommt in dieser Nacht zu der Gotteserkenntnis, dass der, der ihn da gerade so angeht, dass es Gott ist. Denn darum bittet er ihn dann ja um seinen Segen. Jemand, der gegen ihn ist, wird sie nicht um seinen Segen bitten. Wie kann man das verstehen, wenn dieser andere am Ende sagt, so, du heißt jetzt Israel, denn du hast mit Menschen und Gott gekämpft und hast gesiegt. Ich hoffe, es ist klar, das war kein einfacher, billiger Boxkampf. Menschlich gesehen würde man sagen, okay, unentschieden, ne? So wie, da kommt jetzt keiner weiter, geboxt. Ich verstehe es so, dass Siegen heißt, Jakob, du hast standgehalten, du bist in der Nähe Gottes geblieben, obwohl es dir so ans Leder ging, du hast ausgehalten in deiner Nacht der Gottesfinsternis, bis endlich das Licht kam. Du hast gekämpft und hast dir das Licht von Gott errungen, weil du wusstest, dass er auf deiner Seite ist. Und dafür ist uns diese Geschichte gegeben als Prototyp, als Mutmachgeschichte für alle Zeiten, dass wir in den Nächten unseres Lebens, wo uns Gott manchmal völlig fremd ist, wo uns das Leben um die Ohren fliegt, wo wir mehr Fragen als Antworten haben, dass wir den Gott nicht loshaben, mit dem wir es nicht loslassen, mit dem wir es dort zu tun haben. Und dass wir ihn bitten, Herr, egal was auch immer du mir jetzt zumuten wirst, ich lasse dich nicht los, wenn du mir nicht weiter deine segnende, lebensstärkende Kraft gibst, damit ich das durchhalten kann. Denn ohne dich sind wir ja verloren. Ich lasse dich nicht los, Herr, bevor du mich segnest. Denn ich weiß, das wird jetzt deutlich, ich weiß, nur du kannst mich segnen, Gott. Ich weiß, Herr, dass nur du meine tiefsten Betrügereien, da wo ich andere Menschen verletzt habe, ich weiß, dass nur du das am Ende vergeben kannst. Ich weiß, Herr, dass nur du am Ende meine schiefen und krummen Wege, die ich gegangen bin, dass du auf den krummen Linien Gott sei Dank noch gerade schreiben kannst. Ich weiß, Herr, dass du, Gott sei Dank, den vielen Menschen, denen ich Leid zugefügt habe, dass du auch in ihrem Leben ihre Wunden Stück für Stück heiler machen kannst. Ich weiß, Herr, dass du selbst der Gott der Erneuerung bist, der aus dem, was wir zerstört haben, was am Boden ist, dass du neues Leben erwachen kannst. Ich weiß, Herr, dass du der einzige Gott bist, der auch aus allem Bösen, was Menschen einander und auch Gott antun können, dass nur du es bist, der am Ende etwas Gutes daraus machen kann. Halleluja. Jakob schmeißt sich also in dieser Nacht. Er bittet den um Segen, der ihn zu Staub machen möchte. Und er bittet nicht nur den Segen, sondern, wie heißt es ja auch am Ende, er empfängt ihn dann auch. Der Fremde gibt seinen Namen noch nicht preis, aber heißt es, er segnete ihn. Halleluja. Und damit sind wir auch schon beim Kreuz. Was schreit denn Jesus am Kreuz in dieser Nacht, wo Jesus selbst, der eigene Vater, fremd wurde, als Gott alle Dunkelheit unseres Lebens, unserer Welt, zu den Perversitäten, zu denen wir möglich sind, auf ihn legte. Schwer war es ihm, dunkel, die Finsternis, die keiner sonst errang. Und dann schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der fremde Gott. Aber wem schreit er es entgegen? Diesem Gott, mein Gott. Und so möchte ich dich ganz persönlich fragen, egal in welchen Kämpfen du gerade zu stehen hast, worum möchtest du Gott bitten? Sind wir noch Bittende? Jesus hat uns später den Vater so offenbart, suchet, so werdet ihr Gott finden. Klopft bei ihm an und es wird euch aufgetan. Bittet und es wird euch gegeben. Der Jakobusbrief sagt später einmal traurig, ihr habt nichts in eurem Leben, ja, weil ihr auch nicht bittet. Ihr seid nur am Rationalisieren, am Erklären. Ihr macht eure Hände zu, ihr macht eure Hände nicht mehr auf. Der Glaube übrigens ist ein Angriff nicht auf unseren Verstand, sondern auf unseren Stolz. Und das lernen wir von diesem Jakob, der Gott, der sich ihm voll entgegenstellt und sagt, eigentlich, wenn ich dein Tun auf dein Handeln zurückkommen lassen würde, wärst du wie Staub. Sagt, Herr, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Das weiß Jakob. Und Gott erfüllt ihm diese Bitte. Und vielleicht ist es so, dass du spürst, dass Gott eine Krankheit in deinem Leben zugelassen hat, mit der du zu kämpfen hast, die er dir nicht genommen hat. Etwas, wo du am Hinken bist, vielleicht noch schlimmer. Dann bitte Gott, wie es viele Gläubige getan haben, Herr, wenn du mir eine Last auflegst, dann gib mir auch die Kraft, diese Last zu tragen. Dass ich weiter meine Fröhlichkeit an dir nicht verliere, dass ich mein Hinken tapfer ertrage, dass du mir einen Frieden gibst, der tiefer ist als menschliche Vernunft, damit du mir eine Zukunft eröffnest. Vielleicht gibt es auch Leute hier, die noch nicht diese Ehrlichkeit wie Jakob hinter sich haben, dass sie auch sagen können, was sie alles Schlechtes getan haben im Leben, dass sie zu ihrem Leben stehen. Dann öffne dich diesem Gott und er wird dir neue Wege eröffnen. Vielleicht ringst du gerade damit rum, dass du noch nicht Mr. oder Mrs. Right gefunden hast. Dass der, den du mal geheiratet hast, dich verlassen hat, fallen gelassen hat wie eine heiße Kartoffel. Und du weißt nicht, wie soll es weitergehen. Dann sag, Herr, ich lass dich nicht los und ich brauche deinen Segen. Ich habe zweimal in meinem Leben eine lange Lebenszeit gehabt, mehrere Jahre, wo ich sehr gerungen habe mit dem, was Gott mir in meinem Leben zugemutet hat, mit meinen inneren Kämpfen. Und das, was ich einfach als Lernerfahrung nur weitergehen kann, ja, Gott bleibt uns manchmal fremd, aber halt dich ihm einfach hin, bleib verfügbar. Heul und wein und frag deine Warums und wie lange noch. Und sag, Herr, ich lass dich trotzdem nicht los, denn ich weiß, dass du mich segnen wirst. Und gib mir das, was ich brauche, um meinen Weg tapfer weiterzugehen. Und Gott wird es um seiner Verheißung willen tun. Tu es, bitte ihn darum, um seinen Segen. Und das Letzte, ich bin ein hinkender Gesegneter durch Gottes Gnade. Dieser andere, der ein Bote Gottes war, stellt dem Jakob nun die wichtigste Frage seines Lebens. Wie heißt du? Die Frage hatte ihn schon mal jemand gestellt. Nämlich bei seinem ersten Betrug, nämlich sein Papa, Isaak. Bevor er ihn segnete, hat er gefragt, wie heißt du? Denn er wollte den Segen an den Richtigen weitergeben, an den Esau. Was hat Jakob gesagt? Ich bin Esau. Und ich schwöre das bei Gott, beim lebendigen Gott. Das war seine erste schlimmste Betrügerei. Und genau dieselbe Frage stellt Gott ihm nur nochmal. Wie heißt du? Und nun sehen wir, welche Umkehr in dem Jakob geschehen ist. Denn er kann endlich sagen, ja, ich bin Jakob. Ich schummel nicht mehr. Dieser Jakob war im Hebräischen, habe ich auch immer ein Namensstudio, es gibt verschiedene Bedeutungen. Die Eltern dachten, Jakob heißt, Gott möge dich segnen, das hat Gott erfüllt. Es hat die zweite Bedeutung, du bist ein Fersenhalter, weil er bei der Geburt an der Ferse seines älteren Bruders hing. eine Beschreibung der Geburtsumstände. Und das dritte war aber der Bedeutung, die er durch Esau bekommen hat, denn dass er gesagt hat, du bist ein Betrüger, du bist ein Erbschleicher. Du könntest auch sagen, du bist ein richtiger Arsch. Du hast ganz schön viele Menschen ins Unheil gerissen. Zu den ersten zwei Bedeutungen hat Jakob vielleicht sein Leben lang Ja gesagt. Ja, Gott, der mich segnet. Ja, und ich habe auch bei meinem Bruder an der Ferse. Aber zu dem Wesenszug und seiner tiefen Sünde, seiner Schuld, hat er nie Ja gesagt. Und erst durch den Kampf mit Gott macht es ihn mutig, dass er nun vor Gott steht und sagt, ich bin Jakob. Zu der schönsten Seite der frohen Botschaft heißt es schon auch im Alten Testament, Gott hat uns bei unserem Namen gerufen und du gehörst mir. Was gehört zu deinem Namen, Swanhild, Bernd, Alberto, Claudia? Ehrlich werden vor Gott heißt, da gehört alles Schöne dazu, was ich bisher empfangen habe durch meine Eltern, durch das Leben, was ich habe, meinen Wert und meine Würde vor Gott, die ganz individuell ist, und zu unserem Namen gehört genauso unsere Unmöglichkeiten, unsere eigenen Nächte, wozu ich möglich bin, dass ich meine Partner verletzt habe, dass ich sie verlassen habe, dass ich selber belogen und bestunken habe, dass ich damit auch Gottes Namen in dieser Welt entehrt habe, dass Leute nicht mehr gut von ihm denken, sondern dass sie denken, was sind das denn für lausige, hinkende Leute? Mit dem will ich nichts zu tun haben. Zur Ehrlichkeit gehört es, dass Jesus später sagt, die Wahrheit über euch wird euch frei machen. Halleluja. Und unsere Gesellschaft, wir sind ja total offen im Fernsehen und das liebe ich auch. Wir sind, glaube ich, so authentisch wie noch selten zuvor. Aber es fehlt mir total der Aspekt der Buße, der Umkehr, dass Leute sagen, ich habe etwas falsch gemacht. Da drücken und schlängeln wir uns ein Leben lang drum. Und so bleiben wir immer auch Gefangene. Und der Herr selber, wenn er uns vor sein Angesicht stellt, verspricht, ich werde euch frei machen, indem du dir deine Schattenseiten anguckst. Halleluja. Und dann sehen wir ja hier, Gott selber gibt nun dem Jakob einen neuen Namen. Hat der Jakob irgendwas dafür getan? Nein. Hat er sich das verdient? Nein. Gott sagt, hey, ich werde jemand Neues aus dir machen. Israel. Und das heißt, Gott herrscht. Nun in deinem Leben, Gott regiert in dir, Gott wird für dich kämpfen, Gott wird in dir kämpfen, aber Gott wird es tun. Und so liebt es Gott, ich weiß nicht, warum er sich das so ausgesucht hat, dass er lauter einzelne Menschen wie uns, die ganz schön viel Dreck am Stecken haben, die furchtbar sein können, dass er sie einhüllt in seinen Namen. Bei der Taufe bekommen wir diesen Namen über uns ausgesprochen. Wahnsinn! Claudia, du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern dem lebendigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Du bekommst einen neuen Namen, eine neue Identität, egal was Eltern dir angetan haben, wie deine Lebensgeschichte war. Du bist gewollt, du bist geliebt, du bist getragen. Du bist ein gerechtfertigter Sünder. Du bist ein Heiliger und eine Hure. Zum Glück Heiliger mehr als eine Hure oder ein Hurer, ist egal. Das bist du durch Christus. Und genau gibt uns diese Geschichte weiter. Wenn ihr mal eine tiefe Erkenntnis oder, sag ich mal, eine Zeit mit Gott haben wollt, fiel mir bei der Predigtvorbereitung am Freitag an, ich weiß nicht warum, die 12 Schritte der anonymen Alkoholiker. Das ist ein geiles Dokument. Ich lese euch nur die ersten beiden vor, denn das ist beides der Bibeltext. Die erste Erkenntnis, wenn du, egal von was abhängig bist, wir gaben zu, dass Alkohol, dass wir dem Alkohol, der Macht des Alkohols maßlos ausgeliefert sind und dass wir ihr nicht Herr werden konnten. Und du kannst für dich andere Sachen einsetzen, die dich gefangen halten. Das Zugeben, dass da Dinge in mir sind, die mich und andere zerstören, das geben wir zu und wir schlängeln uns nicht mehr rum. Und dann die zweite Wahrheit, die genauso gilt und die erste überragt. Wir kamen zu dem Glauben, zu der Einsicht, zu dem Vertrauen, dass eine Macht größer ist, als wir selber unsere Gesundheit wiederherstellen kann. Der lebendige Gott. Halleluja. Wo erlebst du dich selber in deinem Leben als Hinkender? Jakob war ein Leben lang gezeichnet. Vielleicht sagst du, ich habe ein paar Charaktereigenschaften, die gehen mir sowas von auf den Zwirn. Also ich habe die. Und ich weiß auch, die werden ein Leben lang ein bisschen abgeschliffen und runder. Ich bleibe nicht derselbe. Aber ich merke auch, das, was Gott mir behält, treibt mich ins Gebet zu ihm. Paulus sagt später auch, ich habe einen Stachel im Fleisch, wir wissen nicht was, ist auch völlig egal. Ich habe Gott dreimal gebeten, das ist das Ende des Gebetsprozesses, aber ich habe gemerkt, Gott behält mir das. Und so ist Gott, das sehen wir auch hier in der Geschichte, dass er dir manche Schwächen behält, damit wir in Verbindung mit ihm bleiben. Ich glaube, dass unser Herz, wenn wir vollständig gesund wären, wir würden wieder wegwandern von Gott und unsere eigenen Wege gehen. Und was für eine schöne Verheißung, dass Paulus später auch sagt, wir haben den Schatz, dass Gott mit uns ist, dass er uns geliebt und gesegnet hat, in zerbrechlichen irdischen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft, der Friede, die Freude nicht aus uns selber sei, sondern aus Gott. Diese Schale Kintsugi, japanische Kunst, ein Gefäß wird zerbrochen, danach durch Gold wieder aufgefüllt und so ist ein schönes Bild. Wir sind hinkende Gesegnete. Das Volk Israel, schaut euch seine Geschichte an, lauter Hinkende, aber gesegnet von Gott. Schaut euch die Kirchengeschichte an. Ja, es ist viel Segen, Gott sei Dank, durch die Kirche und durch die Gnade Gottes in die Welt gekommen. Aber wir sind hinkende Gemeinden, da menschelt es noch so viel. Und Gott hat es sich so ausgesucht, dass hinkende Gesegnete diesen Segen weitergeben. Und wie schön ist das? Ich weiß nicht, wo du am Hinken bist, nimm es als Verheißung mit. Gott segnet gerade genau diese Hinkenden. Gott hat sich an dieser Stelle noch nicht ganz offenbart, seinen Namen verrät er nicht, das tut er erst später bei Mose, sehen wir nächste Woche, am deutlichsten hat er sich in Jesus Christus gezeigt. Und am Ende dann die gute Ausgang der Geschichte, Jakob sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, ich wusste erst nicht, was das alles war, aber ich habe Gott gesehen und ich bin noch am Leben. Denn Gott liebt es, uns Menschen leben zu lassen. Der hätte allen Grund, um zu sagen, mit euch mache ich nicht weiter. Aber Gottes Gnade, die gewinnt immer über seinen Zorn. Halleluja. Das sehen wir am Kreuz. Und darum ist er selbst Mensch geworden, dass er unser Leben geteilt hat. Am Kreuz hat Gott alle dunklen Nächte, alle Unmöglichkeiten, alle List auf sich gezogen, selber an sich ertragen, um uns am Ende freigehen zu lassen, dass die Sonne uns über aufgeht. Und so heißt es auch am Auferstehungsmorgen über dem Grab von Jesus, als die Sonne aufging. Ihr Musiker dürft nach vorne kommen und ich möchte dich einfach nur fragen, was ist deine ganz eigene Antwort auf diese wunderbare Erzählung, die wir in der Bibel haben? Vielleicht befindest du dich gerade in einer Nacht, wo du am Ringen mit Gott bist. Ich möchte dich einfach ermutigen, es gehört zum Leben dazu, eines Glaubenden. Kämpf deine Kämpfe weiter, Gott wird das Licht werden lassen. Und ich möchte dich einladen, sag ihm, was du brauchst. Lass den Gott nicht los, der dich gerne segnen möchte. Sag ihm, Herr, ich lasse dich nicht los, wenn du mich segnest. Und auch nach dem Gottesdienst stehen jedes Mal Menschen hier bereit, die bereit sind, auch für euch Segen auszusprechen im Namen von Gott, damit ihr euren Weg, so schwer er auch ist, mutig und tapfer weitergehen kann. Und versöhne dich auch mit deinem eigenen Hinken und sei dir gewiss, dass Gott dich gerade dadurch segnen möchte. Jochen Klepper, den ich vorhin schon zitiert habe, hat das alles schön zusammengefasst in dem Adventlied. Noch manche Nacht wird scheinen über Menschenleid und Schuld, doch leuchtet nun über uns allen der Stern der Gotteshuld. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, denn seine Gunst bescheinet auch meine Angst und Pein. Amen.